Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Eine Meldung der New York Post vom 15. Mai 2021. Zitat: In einer Wendung, die Mark Twain würdig gewesen wäre, wurde eine Professorin der St. John's University gefeuert, weil sie in ihrem Kurs Literatur der Satire eine Passage gelesen hatte, die das N-Wort aus Twains Antisklaverei-Roman Pudd'nhead Wilson enthielt. Zitat Ende. Wie gesagt, eine Zeitungsmeldung. Wir lesen sie jetzt in diesem Buch Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Geschrieben von Adrian Daub, der im kalifornischen Stanford Literaturwissenschaft lehrt. Und dort sind wir mit ihm verbunden. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Daub.
Vielen Dank.
Was ich jetzt gemacht habe, dieses Zitat, diesen Fall von Cancel Culture vorzulesen, ist nach Ihrer Analyse schon ein Kern des Problems, sogar der erste Fehler. Warum, Herr Daub?
Naja, weil wir eben nichts wissen weiter über diese Anekdote und sie natürlich, sagen wir mal, für die New York Post oder in New York vielleicht relevant ist, aber doch für einen Zeitungsleser oder einen Radiohörer im fernen Deutschland eher nicht. Dadurch, dass wir sie betonen, scheint ihr etwas sehr, sehr Kleines vorgefallen zu sein. Ein Gespräch in einem Seminarraum oder bei einer Vorlesung an einer Universität wird sozusagen entgrenzt, weil wir eben annehmen, das müssen unsere Leser wissen, das müssen unsere Zuhörer wissen, weil es eben dieses Problem der Cancel Culture gibt.
Die Angst vor Cancel Culture hat uns erfasst, eine alte Angst in neuem Gewand. Das ist der erste Satz in Ihrem Buch. Welche alte Angst ist das denn?
Na, es handelt sich um eine Neuauflage der Angst vor politischer Korrektheit oder häufiger noch Political Correctness, nicht? Die seit den frühen 90er Jahren auch Deutschland erfasst hat. Und das wurde da wurden zum Teil sehr ähnliche Beispiele verhandelt. Und insofern ist das wirklich etwas, was wir eingeübt haben und jetzt noch einmal vollziehen können.
Aus PC hat sich Sisi entwickelt, Ihrer Meinung nach oder Ihrer Analyse nach. Also von der politischen Korrektheit ging es zu dieser Kultur der Absage, übersetze ich das jetzt mal. Sie haben nun ganz viele Zahlen überprüft, Statistiken ausgewertet, wer, wie, was, über welchen Fall auch immer schreibt und ganz wichtig auch wo. Was können wir denn daraus lernen?
Naja, es zeigt sich, dass die Datenlage äußerst uneindeutig ist. Das heißt, man kann ein Negativum nie beweisen. Ich kann nicht zeigen, dass es diese Fälle nicht gibt. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Fälle, die von denjenigen, die beweisen wollen, wie schlimm das Problem ist, zusammengetragen werden, unter anderem in diesen Online-Datenbanken, gerade in den USA, dass die nicht sehr belastbar sind. Dass man genau hinguckt, dass nur die allerwenigsten Leute ihren Job verloren haben, dass viele der Fälle ganz anders gelagert sind, dass bei vielen Fällen ein Disziplinarverfahren vorausging. Das heißt, dass sich die Person irgendwas anderes zu Schulden hat kommen lassen, was aber eben nicht öffentlich geworden ist. Es bedeutet nicht immer, dass bei jedem Fall nichts im Argen läge. Bedeutet aber doch, dass sozusagen sich zur großen Generalisierung diese Fälle nur sehr bedingt eignen. Was dem aber entgegensteht, ist eben eine wirkliche Flut von Artikeln, die genau das tun, die genau von diesen winzigen Anekdoten auf das große Ganze springen und die wirklich in Deutschland in manchen Zeitungen mittlerweile 3 bis 4 Mal die Woche kommen, meinem Gefühl nach.
Und diese herausgepickten Einzelfälle macht es an, aber im Grunde ja nicht besser. Also jener Professorin mit dem N-Wort bringt es ihrem Job nicht zurück, ne?
Klar, ich muss sagen, ich habe diesen Fall jetzt nicht untersucht. Aber, und es gibt tatsächlich Fälle, wo ich sagen würde, da hat sich die Unileitung falsch verhalten. Und da hätten sich die Studenten was schämen sollen. Aber bei der großen Mehrzahl dieser Fälle ist das nicht so. Nee. Des Weiteren muss man sagen, in welchem Größenmaß, in welcher Dimension sich ein Problem bewegt, ist natürlich doch wichtig dafür, wie wir uns unterhalten über etwas, nicht? Etwas, das ein paar Mal im Jahr vorkommt, mag interessant sein, es ist aber nicht irgendwie wichtig für den Diskurs, das gesellschaftliche Klima und so weiter. Das heißt, wir können natürlich sagen, da und da ist etwas falsch gelaufen. Die Frage ist aber ja bei der Cancel Culture ein weiteres, nämlich ist das ein Indiz dafür, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wie die in Anführungsstrichen Woken mit der Meinungsfreiheit umspringen und so weiter und so weiter. Damit ist schon sehr viel mehr gesagt als, naja, diese Professorin hätte vielleicht nicht passieren sollen, was ihr passiert ist.
Kommen wir mal, Herr Daub, zu anderen Einzelfällen. Es gibt ja die linke Kritik an Cancel Culture. Da geht es meistens um Wokeness. Sie haben vorhin auch den Begriff schon genannt, also um Sprache. Und diese liberalen Kritiker sehen sich dann aber nolens volens an der Seite von den rechten Kritikern, bei denen der Kampf gegen Cancel Culture ja so etwas wie eine zentrale Argumentationsgrundlage ist. Ne? Darüber haben wir in unserer Lesart schon intensiv berichtet, wie zum Beispiel radikal evangelikale und politisch-republikanische Kreise in den USA konkret gegen Bücher vorgehen, die Themen wie Rassismus, Migration, vor allem LGBTQ behandeln. Sind das jetzt auch wieder nur Einzelfälle? Ich meine, hier kann man doch nur wirklich von strategischer Cancel Culture sprechen, die man doch anprangern und auch wirklich bekämpfen sollte.
Oder ja, nicht? Und ich muss vorausschicken, das ehrt Sie sehr, weil in Deutschland darüber sehr viel weniger berichtet wird als über die Fälle eben von linken StudentInnen. Aber Sie haben natürlich recht. Es ist erstens deswegen gefährlicher, weil es organisierter ist. Es ist deswegen gefährlicher, weil es häufig natürlich auch die Macht des Staats benutzt. Also in Florida sind das ja nicht mehr nur Eltern, die das durchsetzen, sondern der Gouverneur selber. Der Stop Woke Act in Florida läuft auf einen Knebel hinaus. Das ist wirklich, sollen Sachen aus Bibliotheken genommen werden, weil sie woke sind. Da habe ich auch mehr Angst vor. Es handelt sich auch um keinen Einzelfall, wenn etwas in einem Gesetzestext Niederschlag findet. Das gilt ja dann in alle Zukunft hinaus, bis dieses Gesetz irgendwann mal kassiert wird, hoffentlich. Das ist schon etwas anderes als Studierende, die einmal irgendwas sagen. Und da muss man, glaube ich, den Unterschied schon machen. Andererseits muss ich zugeben, würde ich auch bei diesen Projekten der Fundamentalisten und der Republikaner ein bisschen abwiegeln und sagen, na gut, Donald Trump hat die amerikanische Justiz stark untergraben, aber sie gibt es noch. Es würde mich überraschen, wenn viele dieser Gesetze das nächste Jahr überdauern. Ja. Auch da gibt es eine lange Geschichte. Ich hoffe, auch da könnte man optimistisch sein, aber Sie haben recht, es ist auf einer anderen Dimension als das, was unter Campus Linken da verortet wird.
Kommen wir zu Ihrem letzten Satz im Buch, der noch einmal Ihre These auf den Punkt bringt. Sie schreiben da: Der Kampf gegen Cancel Culture mag sich als Speerspitze eines wehrhaften Liberalismus verstehen. In Wahrheit ist er Teil des Backlash, der die liberale Demokratie überhaupt erst bedroht. Zitat Ende. Wenn ich diesen Satz nun beherzige, Herr Daub, und sage, ach so, klar, gebongt, dann habe ich in Zukunft aber nur noch die Klappe zu halten. Wie verträgt sich das denn mit dem Wesen der liberalen Demokratie, in der Kritik doch zentral sein sollte?
Ja, ich denke, Teil medialer Mündigkeit ist, die Wichtigkeit und die Quelle von Nachrichten zu kennen. Das ist so ein bisschen wie Fake-News-Argumente. Die sind auch ein Problem für die liberale Demokratie, weil sie neue Probleme, die eigentlich keine sind oder die so und so nicht aussehen, verfälscht und politisch instrumentalisiert. Und weil sie andere, sehr, sehr wichtige, relevante aus dem Blick geraten lässt. Und genau das ist mein Argument da. Ich will sagen, man tut dem Liberalismus damit keinen Gefallen, dass man sich über meine Studierenden aufregt. Man müsste sich genau überlegen, wann und wie diese Nachrichten eine Nachricht wert sind. Und da sind eben Redaktionen gefragt und da sind auch Leser gefragt, genau hinzugucken, was ist eigentlich passiert, lässt sich von diesen 2, 3 Anekdoten diese Generalisierung wirklich legitim machen? Und wenn nicht, warum versucht jemand sie trotzdem zu machen?
Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst. So heißt das Buch von Adrian Daub. Erschienen ist es in der Edition Surkamp mit 371 Seiten für 20 €. Vielen Dank, Herr Daub, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.